Ja, das ist sehr gut. Das kann ruhig unten bleiben, dann seht ihr mich besser. So, sonst verstecke ich mich nachher hinter dem Pult. Ja, nach diesem überschwänglichen Willkommen, da weiß ich ja gar nicht, was ich noch sagen soll. Jetzt kann ich ja nur dieses großartige Bild irgendwie in Frage stellen oder zerstören. Wenn ich dann jetzt irgendetwas sage, was dem gar nicht so entspricht, muss ich jetzt jeden meiner Sätze genau überlegen. Und das Beste, was ich dabei tue, ist, ich fange erst einmal mit der Bibel und dem Wort Gottes an. Denn da kann ich ja nichts falsch machen. Nicht? Wenn ihr dann etwas zu kritisieren habt, ja, dann müsst ihr euch an Gott selbst wenden. Nicht? Dann müsst ihr sagen, also, das hast du gemacht, dafür bin ich dann nicht verantwortlich. Ich lade euch dann ein, mit mir aufzuschlagen, und zwar aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 8. Also immer wieder, wenn ich in der Bibel lese, muss ich sagen, bin ich ganz überrascht über die Fülle, die da drin steckt, über das, was Gott mir immer wieder zu sagen hat. Und in diesem Kapitel 8, das beginnt schon ganz besonders, das ist nämlich die einzige Stelle in der Bibel, wo wir lesen, dass Jesus neben seinen 12 Jüngern auch noch einige Jüngerinnen gehabt hat. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist. Kapitel 8, die ersten 3 Verse, da steht über verschiedene Frauen, die Jesus begleitet haben. Und zwar nicht nur über ganz kurze Zeit, sondern scheinbar über eine lange Zeit seiner Wirksamkeit hinweg. Jetzt könnte ich heute Morgen die Zeit nehmen, die Biografien dieser Frauen, die da aufgezählt sind, nachzugehen. Das wäre auch eine ganz spannende Sache. Aber ich hatte mir etwas anderes vorgenommen und ich glaube, das, was wir direkt danach lesen, das ist auch etwas, was uns wirklich was zu sagen hat. Jesus gibt hier nämlich eine Lektion über den Landbau, über den Ackerbau, über die Landwirtschaft, über die Bauern sozusagen. Jetzt könnten einige sich zurücklehnen und sagen, damit habe ich doch nichts zu tun. Ich vermute mal, die meisten von euch hier in der Großstadt Zürich gehen nicht unbedingt der Landwirtschaft nach. Und Jesus gibt hier ganz praktisch ein paar Tipps für Landwirte. Aber keine Angst, wenn ihr nicht dazu gehört, Jesus wendet das später auch noch an auf das Leben von all denjenigen, die nicht jeden Tag auf dem Acker stehen, um da Getreide auszusehen. Ich lese zuerst einmal die ersten Verse, also die ersten, das heißt ab Vers 4, Kapitel 8, Lukas 8, ab Vers 4 bis Vers 8. Als nun eine große Menge zusammenkam und sie aus den Städten zu ihm zogen, also zu Jesus zogen, sprach er in einem Gleichnis. Ein Sämann ging aus, um seinen Samen zu säen. Und als er säte, fiel etliches an den Weg und wurde zertreten, und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Und anderes fiel auf den Felsen. Und als es aufwuchs, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen, die mit ihm aufwuchsen, erstickten es. Und anderes fiel auf das gute Erdreich und wuchs auf und brachte hundertfältig Frucht. Und als er das sagte, rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Also soweit erst einmal. Etwas über den Landbau. Also, ich erinnere, also es geht mir fast jedes Mal so, wenn ich das lese, mein erster Gedanke ist, was ist das für ein dummer Bauer? Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Also ich würde ihm ja den Tipp geben, warum wirfst du überhaupt das Korn auf die Felsen? Warum wirfst du das Korn auf den Weg? Also stellt euch mal vor, ihr habt da so einen Acker und stattdessen geht ihr da auf die Straße, vielleicht gerade noch die Autobahn, und da streut ihr den Samen aus und hofft jetzt, da wächst dann das Getreide. So ähnlich klingt das doch hier, wenn Jesus sagt, einiges warf er auf die Straße, anderes, also auf den Weg, ne, steht da, anderes warf er auf den Felsen und manches noch unter die Dornen. Da würde man sagen, das ist doch nicht ökonomisch. Überleg dir doch, wo du das hinwirfst. Allerdings, beim zweiten Lesen und zweiten Nachdenken, dann ist mir bewusst, naja, ganz so ist die Sache nicht, Michael. Denn das ist die Landwirtschaft heute. In der Schweiz, in Deutschland, auch an anderen Orten, in Israel sieht das anders aus. Also wer mal da gewesen ist, wer noch nicht, ich lade euch mal ein, mitzukommen. Wer mal da gewesen ist, dann wisst ihr, die Äcker sind nicht ganz so schön wie in der Schweiz. Jetzt sagen einige, naja, in der Schweiz gibt es ja auch die Berge, das ist schwierig. Ja, aber es gibt auch viel fruchtbaren Boden. In Israel ist es so, dass eine ganz lange Zeit im Jahr kannst du nicht mal erkennen, wo fruchtbarer Boden ist, weil es zu trocken ist. Erst wenn der Regen kommt, dann merkst du da, wo es fruchtbar ist und wo nicht. Das sieht ähnlich aus. Und bei den Wegen ist es so, naja, das sind halt nicht die Autobahnen, sondern was waren eher kleine Parzellen. Um zu diesen kleinen Parzellen hinkommen zu können, da gab es kleine Trampelpfade mitten zwischen den Wegen. Und da hat der Bauer einfach gar nicht genau eine Grenze setzen können. Wenn der so ausstreut, ne, ich habe vielleicht mal Bilder gesehen, da hat man dann so ein Tuch um und in diesem Tuch, was man um den Hals geschlungen hat, da sind dann die Samenkörner drin. Da nimmt er eine Handvoll Samenkörner, streut das aus. Und wenn da jetzt 2 Meter von dir entfernt der Trampelpfad entlang geht, wie willst du verhindern, dass Körner dahin fallen? Das geht gar nicht. Und das ist hiermit gemeint. Das ist keiner, der es absichtlich dahin wirft, sondern da, wo man es ausstreut, da kann man nicht immer ganz sicher gehen, wo landen die Körner. Und genauso ist das auch mit dem Felsen. Keiner hat irgendwo auf Felsen die Samen ausgestreut. Das wäre ja auch unsinnig, das wäre ja blöd. Das hat damals kein Bauer getan und tut es heute auch nicht. Aber was in Israel weit verbreitet ist, ganz besonders in Judäa, aber auch weiten Teilen von Galiläa, das ist steiniger Boden. Und das sind dann große Steine. Und manchmal sind über den Stein nur eine dünne Erdschicht. Und das ist damit gemeint. Da ist nicht mit gemeint, er wirft sie direkt auf den Felsen, sondern er wirft sie auf das Erdreich und unter dem Erdreich ist Felsen. Das sieht er in dem Moment nicht. Das zeigt sich aber dann, wenn es aufwächst und dann steht ja, dann ist keine Feuchtigkeit da, weil es vom Boden getrennt ist. Da ist nur die Feuchtigkeit vom Regen, aber nicht von unten. Und das genügt nicht. Und dann wächst es eben nicht weiter. Und das ist damit gemeint. Und bei den Dornen und Disteln, dann geht es natürlich nicht darum, dass er hingeht und wirft das unten unter die Dornen und wundert sich, dass der nichts wächst. Sondern diese Dornen und Disteln, gerade im Herbst, die verstreuen ihre Samen überall. Du siehst aber nicht, wo die sind. Du kannst die auch nicht raussuchen. Und es gibt auch keine Herbizide wie heute, wo du dann sagst, dann gehen die alle ein. Und jetzt ist es so, wenn dann die Feuchtigkeit kommt, gerade im Frühling in Israel, so wie bei uns, nur noch stärker ist der Unterschied zwischen Frühling und Herbst. Im Frühling vieles ist grün und sobald der Sommer kommt, verdorrt vieles, gerade da, wo kein Wasser ist. Die Disteln hingegen sind sehr widerstandsfähig, die wachsen auf und die wachsen viel schneller als das Getreide. Und genau das ist das, was Jesus hiermit meint. Er kennt die Landwirtschaft dort. Da sind Disteln im Boden und da machst du dann den Samen vom Korn drüber. Und wenn die Feuchtigkeit kommt, wachsen die Disteln doppelt so schnell wie das Korn. Und dann kommen die kleinen Kornpflanzen und dann oben drüber sind schon die Disteln. Und sie werden erstickt. Das ist das, was Jesus meint. Ich erkläre das so ein bisschen, weil wenn wir das nicht verstehen, nicht den Hintergrund der Landwirtschaft in Israel kennen, dann verstehen wir auch nicht, was Jesus hier sagen will. Dann kommt uns das nämlich irgendwie nur komisch vor. Was erzählt er denn da eigentlich? Und ich möchte an dieser Stelle auch nicht stehen bleiben. Würden wir an dieser Stelle stehen bleiben, dann ging es mir genauso wie den Jüngern. Denn nachdem die Jünger dieses Gleichnis gehört haben, dann lesen wir, da fragten ihn seine Jünger und sprachen, was bedeutet dieses Gleichnis? Nun, hier heute Morgen unter meinen Zuhörern sind ja viele eifrige Bibelleser und Bibelkenner. Die wissen ja jetzt schon, was das Gleichnis bedeutet. Die haben das alle schon gelesen. Aber jetzt versucht mal daran zu denken, ihr wüsstet alles nicht, was später steht im Text. Also ich muss sagen, ich hätte erstmal Schwierigkeiten zu deuten, was das heißen soll. Da ist einer und der streut Samen aus, ja und dann? Und dann wächst das oder wächst das nicht? Ist das vielleicht so wie bei Pinocchio, da streut einer sein Geld aus, ne, und steckt es in die Erde und dann wachsen da die Geldbäume raus oder eben nicht? Das ist da wohl nicht mit gemeint. Ne? Aber zum Glück ist Jesus, er lässt es bei diesem Gleichnis nicht, sondern er erklärt das Gleichnis selbst. Und deshalb muss ich euch gar nicht viel deuten, sondern ich muss da nur vorlesen, was Jesus selbst dazu sagt. Allerdings, bevor er das tut, gibt er uns noch einen ganz wichtigen Hinweis. Da steht nämlich, er sprach, euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen, den anderen aber in Gleichnissen, damit sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht verstehen. Hier ist ein Geheimnis der Bibel dahinter, das uns alle herausfordert. Das Geheimnis ist nämlich, ich werde die Bibel nur verstehen, wenn ich innerlich dafür offen bin. So wie die Jünger Jesu. Die haben Jesus nicht zugehört, um darüber diskutieren zu können. Die haben Jesus nicht zugehört, um ihr intellektuelles Wissen aufzufrischen. Sondern die haben Jesus zugehört, weil sie gemerkt haben, Jesus hat Worte des ewigen Lebens. Jesus sagt etwas, was direkt in ihr Leben hineintrifft. Das ist das Besondere. Und das ist auch das, was wir heute erleben werden. Bei denjenigen, die wir heute hier zusammen sind und bei den Menschen, mit denen wir im Alltag zu tun haben, die sich mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Da ist es so, da hört ein und dasselbe Wort, hört unterschiedliche Menschen. Und bei dem einen bewirkt es Lebensveränderung und beim anderen vielleicht nur Spott über Gott. Ich merke, dass da, wo ich bei Internetforen unterwegs bin, um mit Menschen über den Glauben zu sprechen oder Menschen, die antworten auf meine Filme bei YouTube, das sind viele Menschen, die haben mit Gott nichts zu tun, gar nichts. Die würde ich auch nie im Gottesdienst treffen, aber die treffe ich im Internet. Und wir haben intensive Gespräche. Natürlich, wie ihr das wisst, so im Internet sind die manchmal auch heftig, nicht? Also da sind auch Leute, die mich dann übelst beschimpfen. Das gehört dann so damit dazu. Und dann muss man irgendwie sehen, wie geht man emotional damit um. Aber wer im Internet über Glaubensfragen spricht, der muss sich darauf einstellen. Das sind nicht alle so lieb und nett wie hier im Gottesdienst. Und zum Teil liegt es an Form des Internets, an dem Medium, an dem Charakter des Mediums. Zum Teil liegt es aber auch daran, ist ein Mensch offen, sich von Gott ansprechen zu lassen. Denn du kannst jeden Tag die Bibel lesen. Du kannst sie per MP3-Player Tag und Nacht auf dich einrieseln lassen. Wenn du innerlich nicht offen dafür bist, dann bewirkt es gar nichts. Es wirkt sogar zu Unverständnis. Du sagst dir, was für ein Blödsinn steht denn da drin? Und da ist so ein Schlüssel für uns und auch für andere Menschen, mit denen wir zu tun haben. Intellektuelle Erklärungen reichen immer nur ein gewisses Stück weit. Und wenn du es nicht wahrnehmen willst, dann öffnet es sich dir nicht wirklich. Und da sagt hier Jesus ja an der Stelle, das ist auch bewusst so gedacht. Für den, der offen ist und sucht, bedeutet das Wort Gottes Worte des ewigen Lebens, Worte Gottes. Für den, der es nur liest, um darüber zu spotten, der wird das auch nie richtig verstehen können. Und als ich studiert habe an der Universität in Basel, da waren manche Professoren, ich würde sie nicht als Spötter betrachten, aber an Leuten, die in erster Linie in der Bibel lasen, um darüber zu diskutieren. Und das kann man tun. Aber es ging ihnen innerlich immer an dem Eigentlichen vorbei. Da konnte ich mit Menschen diskutieren, Professoren an der Uni, und da habe ich manchmal gedacht, ja, versteht ihr nicht, was da steht? Und es ging nicht darum, dass die dumm waren, gar nicht, das waren hochintellektuelle Leute, die konnten fließend Griechisch und Hebräisch, und trotzdem ging es an ihnen vorbei. Und das ist das Geheimnis, was Jesus hier macht. Wir können an die Bibel nie nur intellektuell herangehen, das ist zu wenig. Wir können und brauchen unser Intellekt nicht ausstellen, gar nicht. Aber Intellekt allein ist zu wenig. Und das kennen wir ja auch bei manchen anderen Dingen. Würden wir uns mal hineinversetzen, manche von uns sind verheiratet, manche von euch sind verliebt. Und jetzt, wenn da deine angebetete Geliebte oder was weiß ich auf dich zukommt und sagt, ich liebe dich, dann wirst du das wahrscheinlich auch nicht nur intellektuell analysieren, oder? Also das könnte man ja machen. Und dann würdest du jetzt genau den Tonfall analysieren. Wie hast du die Betonung? Erst ansteigend oder abfallend von der Wortmelodie? Dann würde ich analysieren im Internet, was das Wort Liebe alles heißt. Und dann sehen, was meint sie wohl damit? Und abwägen und Statistiken anstellen. Und nach 2 Wochen sagst du dir, ja, was wolltest du mir eigentlich sagen damit? Das macht dir doch wahrscheinlich nicht so, ne? Das wäre eine rein intellektuelle Auseinandersetzung. Und genauso selbst bei so einem einfachen Satz, ich liebe dich, wenn du dich nicht von Herzen öffnest dafür, dann kannst du lange ruminterpretieren. Dann kannst du sagen, ja, das sagst du mir, du willst mich irgendwo rumkriegen. Was willst du jetzt eigentlich? Willst du dir, dass ich dir etwas Geld gebe? Wolltest du Zeit mit mir verbringen? Hast du ein schlechtes Gewissen? Und ich meine, theoretisch wäre das alles möglich. Aber wir merken, wenn wir uns nicht von Herzen öffnen für irgendetwas, was ein anderer sagt, dann bleibt es immer nur distanziert. Dann können wir interpretieren und darüber diskutieren und es wird uns aber nie von Herzen wirklich verändern. Und das ist genau das, was Jesus hier auch sagt. Da sagt er, du kannst den ganzen Tag dich dem Wort Gottes aussetzen. Und das wird dir nichts bringen, wenn du nicht innerlich offen dafür bist, wenn du nicht innerlich auf der Suche nach Gott bist, dann bringt das alles nichts. Und dann kommt die schöne Deutung Jesu, also wie gesagt, die muss ich dann nicht machen, die macht Jesus hier, ab Vers 11 schreibt er, das Gleichnis aber bedeutet dies, der Same ist das Wort Gottes. Die am Weg sind, sind die, welche hören, danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht zum Glauben gelangen und gerettet werden. Die aber auf dem Felsen, das sind die, welche das Wort hören, wenn sie es, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen, aber sie haben keine Wurzeln. Sie glauben nur eine Zeit lang und zur Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Was aber die unter die Dornen fiel, das sind die, welche es gehört haben, aber sie gehen hin und werden von Sorgen, Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt und bringen die Frucht nicht zur Reife. Das in dem guten Erdreich, aber das sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen behalten und Frucht bringen in standhaften Ausharren. Soweit. Also ganz verschiedene Gruppen. Ich möchte erst einmal in der Gleichnis Jesu auf etwas eingehen, was hier so wörtlich nicht drin steht. Diese Gleichnisse laden ja ein, dass wir uns mit irgendetwas im Gleichnis identifizieren. Und ein Teil, mit dem wir uns identifizieren können, das sind eben diese verschiedenen Ackerböden, wo wir uns fragen müssen, zu welchem Ackerboden gehöre ich denn? Und wahrscheinlich emotional sagen wir alle, ich will zum letzten gehören. Nicht? Das ist ja das, was da steht, der Fruchtbare. Da, wo es aufwächst, da, wo dann viel Frucht entsteht. Klar wollen wir dazu gehören, also ich zumindest. Und Jesus erzählt das, damit wir dann auf die anderen achten und sehen, vielleicht so ein bisschen gehöre ich ja auch zu einem anderen. Und was könnten wir da tun, damit dann noch mehr das Wort Gottes Frucht tragen kann in unserem Leben? Ich möchte zuerst allerdings auf etwas anderes eingehen. Wir können uns in diesem Gleichnis nämlich auch identifizieren mit dem Sämann, oder? Also für mich ist es sogar das, was mir leichter fällt, weil immerhin der Sämann ist ein Mensch. Der Ackerboden, das ist dann so etwas, braucht etwas mehr Anstrengung, sich da hinein zu verdenken. Ich bin ein Ackerboden. Aber ich bin ein Sämann, kann ich mir erstmal mehr vorstellen. Und ich glaube, zum Teil sind wir das auch. Zum Teil ist das, was Jesus hier beschreibt, die Aufgabe eines jeden Christen, das Leben eines jeden Christen. Du sollst in deinem Alltagsleben Sämann sein. Das ist eigentlich auch das, was wir am meisten heute identifizieren, bezeichnen, beschreiben, mit dem, wo wir sagen, du sollst Evangelist sein, Missionar sein, Diakon sein oder wie ich das sonst noch ausdrücken kann. Naja, einfach unsere Wirkung nach außen als Christ, so können wir das sagen. Denn manchmal sind die Menschen um uns herum diese Ackerböden und du bist derjenige, der aussät. Und was musst du dafür tun? Du brauchst dafür gar keine spezielle Ausbildung. Das ist relativ einfach lernbar. Denn eine der ganz besonderen Sachen, die uns hier beschrieben werden, es kommt nicht in erster Linie auf dich an. Das Eigentliche, was hier der Sämann ja nicht tut, also das fand ich für mich eine ganz wichtige Erkenntnis, was er nicht tut und wofür er nicht verantwortlich ist, er ist nicht verantwortlich für die Frucht, die am Ende rauskommt. Er ist nicht dafür verantwortlich, wie die Menschen mit dem umgehen, was er sagt. Mir ging es in meinem Leben lange Zeit so, ich habe mich verantwortlich gefühlt für das, was am Ende dabei rauskommt und war manchmal frustriert. Ich habe dann mit der Gemeinde irgendwelche missionarischen Einsätze gemacht und war hinterher frustriert, keiner hat sich bekehrt. Da habe ich mir gedacht, Michael, was hast du falsch gemacht? Ja, und ich muss peinlicherweise bekennen, es gab sogar so eine Zeit als überschwänglicher Jugendlicher, dann habe ich das etwas falsch gemacht. Also ich erinnere mich an eine Sache besonders peinlich. Ich war da unterwegs mit so einem Bus-T-Mobil in Deutschland. Wir hatten einen Einsatz. Dann kamen da zwei junge Männer herein. Da habe ich mir gedacht, also die werden sich jetzt bekehren. Ne? Und dann habe ich dann etwas Druck auf sie ausgeübt. Ne? Also mich dann so noch vor die Tür gesetzt. Also nicht ganz, ne? Aber so immerhin. Und so ein bisschen mit Druck ausgeübt. Und doch so ein bisschen jetzt zu zeigen, also, aber denk daran, es kommt bald die Hölle. Ne? Und ja, nicht ganz so, aber so ungefähr. Und tatsächlich, die haben sich bekehrt. Allerdings schon am nächsten Tag, wir haben abgemacht, die sollten jetzt kommen, um dann weiterzureden, die kamen nicht. Ja, vorsichtshalber habe ich mir ihre Adresse aufgeschrieben. Ne? Also bin ich zu ihrem Haus gegangen, habe geklingelt und dann habe ich sie hinterm Fenster gesehen, sie haben nicht geöffnet. Ja. Und da muss ich sagen, peinlich. Nicht? Warum? Ich wollte mit menschlichen Mitteln dem nachhelfen, was eigentlich Gott wirken soll. Ist ja klar. Und wenn du es, das machen ja manche Sektierer, die machen das ja genauso. Die malen dir entweder die Höllenflammen ganz schön vor Augen, dass dir schon selbst warm wird, ne? Und dann denkst du, oh nein, bloß nicht. Ja. Oder es gibt die anderen, die Verzweiflung der Welt dir vor Augen malen, denkst, ah, ich armes Würstchen, alles so schlimm und so. Und vielleicht manchmal so ein kleines bisschen brauchst das auch, aber eigentlich sind das mehr menschliche Mittel. Wir versuchen menschlich dann dem nachzuhelfen, was nur Gott tun kann. Und ich fand es dann so befreiend, hier zu lesen, Michael, du bist gar nicht verantwortlich dafür. Das ist eine Sache von Gott und dem Menschen und nicht von mir. Und das finde ich befreiend. Ich kann dann, wenn ich jetzt irgendwo mal mit Schülern einen Missionseinsatz mache, kann abends nach Hause gehen und sagen, Herr Jesus, wir haben getan, was wir tun konnten, mach du was Gutes draus. Und ich muss mir nicht mehr aufbürden, was am Ende rauskommt. Und manchmal ist es ja so, vielleicht hast du einen Arbeitskollegen, den hast du schon ein, zwei, dreimal vom Glauben erzählt und jetzt bist du frustriert und denkst dir, was mache ich denn falsch, der hat sich immer noch nicht bekehrt. Vielleicht ist er nicht mal mit in die Gemeinde gekommen. Wäre ja so eine erste Stufe, ne, wo man sagen kann, also jetzt hört er wenigstens mal intensiver etwas vom Wort Gottes und ja, du betest dafür. Aber das ist ja gar nicht deine Sache. Gott hat eine Geschichte mit jedem Menschen und er kann dich ein bisschen dafür gebrauchen, dass du Samen ausstreust. Und das kann uns gut tun. Denn das, was wir tun sollen, manchmal kann es ja auch frustrierend wirken und sagen, ich rede gar nicht mehr über den Glauben, weil es halt nichts bei rauskommt. Dann würde ich sagen, tu das nicht. Deine Aufgabe ist, du bist Seemann, seh aus. Und worauf es hinfällt und was damit passiert, ist nicht deine Sache. Und aussehen bedeutet ja hier, naja, da steht, ist Wort Gottes. Alles, was du weitergibst vom Wort Gottes, das ist solch ein Same und den kann Gott gebrauchen und er will ihn gebrauchen. Aber es führt nicht immer dazu, dass Menschen zu Jesus Christus finden. Wenn wir diesen Acker, diese verschiedenen Ackerböden anschauen, dann müssten wir ja sogar sagen, 3/4 kommt nicht zum Ziel. Ich weiß jetzt nicht, ob genau gleich viel überall hinfällt, aber von den 4 verschiedenen Ackerböden, 3 kommen nicht zum Ziel, nur bei einem. Vielleicht ist das eine Realität, die es immer gegeben hat im Reich Gottes und in der Welt, dass das meiste, was weitergegeben wird vom Wort Gottes, von dem, was uns wichtig geworden ist, nicht zu dem gewünschten Erfolg kommt, weil der Mensch daran beteiligt ist. Aber lasst uns befreit davon sein, wir sind nicht verantwortlich für das, was am Ende dabei herauskommt. Wir sollen es so gut wie möglich machen. Es bedeutet auch nicht, dass du jetzt jeden Tag nur aus der Bibel vorlesen musst. Wort Gottes kann auch sein, dass du weiter erzählst, was du mit Gott erlebt hast. Du kommst nach dem Wochenende irgendwo und ihr habt eine kleine Mittagspause oder Kaffeepause, Besprechung oder ihr seid so beim Arbeiten oder du kommst mit dem Nachbarn ins Gespräch und du kannst so ein kleines bisschen von dem weitergeben, was du mit Gott erlebt hast. Und manchmal bietet sich das so unmittelbar an. Manchmal, da bereitet Gott Gespräche vor. Das war jetzt gerade, bevor wir am Freitag losgefahren sind. Da war dann plötzlich einer der Nachbarn bei uns an der Haustür. Wir saßen schon im Auto, wollten gerade losfahren und er wollte noch ein paar Dinge mit uns besprechen. Und da habe ich gedacht, also eigentlich, wir haben immer wieder miteinander zu tun. Habe ich gefragt, ja, wie geht's Ihnen eigentlich, Herr Müller? Also er heißt dann auch Herr Müller. Und also ich meine, das ist jetzt kein Kunstname, der heißt wirklich so, aber ihr kennt ihn ja nicht, deshalb darf ich den Namen sagen, ist dann kein Problem. Ich glaube, er hätte auch nichts dagegen. Und dann frage ich ihn ja, wie geht's? Und dann plötzlich öffnet er sein Herz und zeigt ihm, wie es ihm wirklich geht. Und das macht Gott. Und manchmal gibt Gott solche Möglichkeiten. Wenn du dafür offen bist, kannst du sie dann nutzen. Und manchmal ist vielleicht einfach ein bisschen Wort Gottes, dass du sagst, ich bete für dich. Oder denken wir an eine andere Frau, also denke ich jetzt, die auch bei uns im Dorf wohnt. Eine Frau, die hat Kinder, sind langsam erwachsen, riesige Probleme mit den Kindern. Welche, wo ich dann immer denke, meine Probleme mit unseren Kindern sind ja noch harmlos dagegen. Neulich war ein ganzes Polizeiaufgebot um das Haus herum. Und dann wurden da die Leute evakuiert, weil der Verdacht stand, dass der Sprengstoff im Haus hat, einer der Söhne. Stellt euch das mal vor, in dem Dorf, in dem ihr lebt, das bekommen alle mit. Nicht nur wie peinlich, sondern wie sehr die Mutter darunter leidet. Der Sohn kommt untersuchungshaft. Muss ich sagen, das wären unsere Kinder alle ganz brav im Vergleich dazu. Im Vergleich dazu. Die sind auch nicht immer brav, aber im Vergleich dazu. Und dann kam diese Frau zu Vivian und sagte, wir müssen zusammen beten. Dann kommt von ihr der Wunsch, da geht's nicht mehr weiter, bete für mich. Das sind solche Gelegenheiten, die können klein oder groß sein, oder ein anderer Nachbar kommt. Das ist mehr so ein Musik-Öko-Freak, wohnt ein paar Häuser weiter. Also, und dann kommen wir ins Gespräch, er fragt uns, ja, wenn ich mal ein Konzert mache, da dürfen unsere Konzertbesucher bei euch auf dem Grundstück parken. Ich wollte uns sogar noch Geld anbieten, aber ich sagte, nein, kein Geld, wir können umsonst da parken. Hat er auch ein paar Mal schon genutzt. Und dann kommt man ins Gespräch und dann sagt er, ja, wenn alle Menschen Musiker wären, dann wäre Friede in der Welt. Ja. Ihr glaubt das nicht? Ja, also gut, innerlich muss ich sagen, mir war auch so zumute. Ich wusste nicht, meint er es ernst oder nicht und so. Aber der meint das wirklich ernst. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, also Frieden in der Welt ist ja wichtig. Und genau dafür ist Jesus gekommen. Jesus will auch Frieden bringen. Habe ich so gesagt. Und dann waren wir im Gespräch über Gott, über Jesus, über Glauben. Und ich hoffe, dass Gott das mitgebraucht. Und ich merke ganz häufig in meinem Alltag, da gibt Gott Vorlagen, da gibt er Möglichkeiten. Und jetzt geht es nur darum, so ein kleines bisschen Samenkörner Wort Gottes auszustreuen. Manchmal einen biblischen Gedanken, manchmal ein Bibelwort, manchmal ein kleines Geschenk, manchmal einfach nur so ein Hinweis wie, ich bete für dich oder ja, in dieser Situation, Gott hat mir schon geholfen da oder irgendetwas. Und das sind solche Samenkörner. Und hier ist die Herausforderung, du bist so ein Seemann. Und wenn du manchmal keinen Mut mehr hast, weil du die Frucht nicht siehst, denk daran, das ist deine Verantwortung nicht. Deine Verantwortung ist nur, nutz die Gelegenheit, wenn Gott sie dir gibt und gib etwas weiter von dem, was Gott dir anvertraut hat. Deine Tasche ist voll von Samen. Du hängst da um und jetzt musst du ihn weitergeben. Solange er da in der Tasche drin bleibt, hilft er keinem. Da wächst er ganz bestimmt nicht. Sondern dann nimm ihn raus, du hast ja hier, das ist deine Tasche, nicht? Das Gebet ist deine Tasche, da wo Gott Samen reingefüllt hat, das, was du mit ihm erlebt hast, das sind diese Samen Gottes. Und jetzt nimm etwas daraus und streu es aus, gib es weiter, denn dann ist zumindest die Möglichkeit, dass Gott es nutzt und Menschen dadurch verändert. Und das dauert dann auch noch seine Zeit. Wir beim Sehemann auch, der sieht dann erst nach einem halben Jahr, was dabei rauskommt. Am Anfang, selbst wenn die Pflänzchen kommen, weiß er noch nicht, was am Ende rauskommt, wie wir das hier lesen. Also, erstens, wir können uns identifizieren mit dem Sehemann. Ihr seid Sehemänner und Sehefrauen, ne? Und gebt von dem weiter. Und du bist nicht verantwortlich für das, was dadurch geschieht. Jetzt möchte ich doch noch ein bisschen eingehen auf diese verschiedenen Böden, denn auch bist du immer Boden. Denn manchmal bist du derjenige, der zuhört, wie heute Morgen. Jetzt bist du nicht derjenige, der ausstreut. Im Moment rede ich ja. Und ich habe auch was aus der Bibel vorgelesen. Jetzt bist du eher etwas von diesem Boden. Und jetzt ist die Frage, was können wir denn beitragen, dass wir möglichst dieser gute Boden sind, damit dann, wenn das Wort Gottes auf uns niederprasselt, dass wir dann damit richtig umgehen. Und an sich finde ich ja diesen Begriff von dem Samen wirklich bedenkenswert. Also das ist ja so, wie du hörst ein Wort Gottes, du hörst in der Predigt etwas, und du kannst jetzt viel hören, dann prasseln da die Samenkörner auf dich nieder. Aber wir wissen alle, das Eigentliche, das muss dann erst nachher kommen. Das heißt, nein, das Zuhören bringt noch gar nichts. Es kommt dann darauf an, was mit diesem Samen passiert. Und das ist das, was Jesus uns ja sagen will. Du kannst deine ganze Wohnung plakatieren mit Bibelversen. Das ist nicht schlecht. Du setzt dich dem immer wieder aus, dem Wort Gottes. Aber dadurch ist eigentlich noch nicht das Ziel erreicht. Das Ziel ist, dass dann aus dem Samenkorn, da merken wir, das bedeutet, da steckt so eine richtige Kraft drin, eine Dynamis, nicht? Dann geht das auf und dann kommt die Pflanze heraus und häufig ist die Pflanze dann viel größer als der eigentliche Samen. Das heißt, das, was dann passiert mit dem Wort Gottes, was du morgens auf dem Kalenderblättchen liest oder bei den Losungen oder in der Andacht oder in der Bibel oder durch Gebet, das ist erst der Anfang. Und Gott will, dass dein Leben hinterher so wie ein Weizenfeld ist, dass da nicht nur die Körner drin liegen, sondern dass da was rauswächst. Und die Dynamik, die steckt nicht in dir, du kannst nur die Bedingungen schaffen. Die Dynamik steckt im Samenkorn selbst drin. Du kannst der prächtigste Acker sein, wenn du dich nicht dann dem Wort Gottes aussetzt, bringt der prächtigste Acker keine Frucht. Ihr könnt es ja probieren. Nehmt einen ganz tollen Acker und oben Dach drüber, alles schön zu, keine Samenkörner rein. Dann könnt ihr den bewässern, wie ihr wollt, es kann Sonne drauf scheinen, es passiert nichts. Also das heißt, das Erste, was wir lernen sollten, ist, wir müssen uns immer wieder dem Wort Gottes aussetzen. Wenn wir es nicht tun, ja, dann ist alles vertan, dann wird es eben keine Frucht geben, in keiner Weise. Also dem Wort Gottes aussetzen, das heißt Zeit zum Gebet nehmen, Zeit zur Gemeinschaft mit anderen Christen, da können ja andere Christen uns Wort Gottes sagen. Zeit zum Lesen in der Bibel, da haben wir Wort Gottes, was uns in uns hineindringen kann. Das ist das Erste, das wird hier vorausgesetzt. Was wir allerdings auch sehen, und das ist ja das Tragische, es gibt Menschen, und manchmal können wir dazugehören, die hören das Wort Gottes, aber es kommt nicht zu dem Ziel, was Gott eigentlich in unserem Leben erreichen will. Und das Erste, was hier steht, das klingt ja ganz drastisch für einen modernen Zeitgenossen, einen modernen Schweizer ist es so, der würde sagen, hey, was ist denn das für ein Aberglaube, der da steht? Da kommt der Teufel und nimmt das Wort Gottes hinweg. Na hey, bitte sehr, wo ist der Teufel denn? Habt ihr ihn schon mal gesehen? So mit fauligem Atem und Pferdefuß und Schweif und ja, so steht er auch nicht in der Bibel. Ne? Nein, der Teufel steht in der Bibel, das ist dann ja eher wie der Engel des Lichts. Verkleidet, sieht gut aus. Ja, und meistens sehen wir den ja nicht mal, sondern was hier gemeint ist, der Teufel zieht irgendwo im Hintergrund an den Strippen. Da wird uns gesagt, es gibt eben nicht nur Gott, sondern es gibt auch den Gegenspieler Gottes. Das ist derjenige, der will das zunichte machen, was Gott in deinem Leben schaffen will. Und jetzt hat er vielleicht nicht verhindert, dass du das Wort Gottes hörst, aber das Beste, was er tun kann, ist, vergiss es schnell wieder. Und manchmal geht es ja auch so. Du musst gar nicht viel tun. Du gehst einfach nach Hause und schon nach 2 Tagen erinnerst du dich an kein Wort mehr, was im Gottesdienst gelaufen ist. Und da wird gesagt, das ist manchmal so eine geistliche Strategie. Der Teufel kann nicht immer verhindern, dass Christen was vom Wort Gottes hören. Aber er kann verhindern, dass es irgendwo Wurzeln fasst. Da kommen ganz schnell irgendwelche Gedanken des Alltags, Pläne des Alltags und zack, 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 werden alle Worte Gottes wieder rausgenommen. Und du bist wieder, als ob du nie im Gottesdienst gewesen wärst. Du bist dadurch nicht ungläubig, du bist kein böser Mensch. Am Acker ist nicht mal etwas, was fehlt. Hier ist gar nicht mal dein Einfluss, sondern hier ist der Einfluss von außen, beschrieben mit den Vögeln, mit den Raben, die da kommen und die picken das wieder heraus. Und das ist dann, kann ganz häufig sein, unser Leben ist so voll, unser Terminplan ist so voll, da sind so viele Dinge, die sind alle gar nicht böse, nichts Böses dabei. Aber es kann einfach sofort alles wieder neutralisieren und wegnehmen, was Gott eigentlich in uns schaffen will. Und was können wir tun? Wir können versuchen, es festzuhalten, es nicht gleich den Vögeln zu geben. Nicht? Sagen, ich will mich daran erinnern, dieser innere Wille daran festzuhalten. Ich glaube, das ist das, was wir dagegen tun können. Zweitens, dann steht hier, bei manchen ist es wie beim Felsen. Die nehmen es mit Freuden auf, sie haben aber keine Wurzeln und nach einer Zeit lang, der Zeit der Anfechtung, zack, alles ist weg. Vielleicht kennt ihr solche Menschen auch. Vielleicht seid ihr manchmal selbst solche Menschen. Was weiß ich, du bist in einem Gottesdienst und du bist begeistert. Du bist emotional angesprochen durch die Lieder, durch die Predigt, durch ein Zeugnis, durch sonst irgendetwas. Und du denkst wirklich, jetzt will ich ernst mit Jesus machen. Ich will mit ihm leben. Und du startest in den Alltag hinein mit vielen guten Vorsätzen. Und du vergisst aber, das, was hier in mich drinsteht, es wird Anfechtung kommen. Und Anfechtung heißt Widerstand. Dann fängst du plötzlich mal an, jetzt am nächsten Montag, und sagst, okay, ich habe das verstanden, ich gehe hin und gleich meinem Arbeitskollegen sage ich, bist du schon gläubig? Oder was weiß ich, irgendwas. Und dann schaut er dich mit rum und sagt, ja, was ist mit dir los? Bist du aber blöd drauf, hä? Und dann wirst du immer kleiner und kleiner und dann irgendwann sagst du, ich sag doch nichts mehr. Und das ist genau, was hier steht. Das ist die Anfechtung. Anfechtung heißt ja, du hast gute Vorsätze und nicht nur, dass die von selbst verschwinden, ohne dass du was tust. Du setzt sie sogar noch um, du bist begeistert dabei, aber weil der Widerstand kommt, diesem Widerstand kannst du nicht standhalten. Und du knickst dann ein und du bist frustriert. Und manchmal ist es dadurch schlimmer als zuvor. Denn vorher hast du gut gelebt und es hat alles so geklappt, ist alles gelaufen. Jetzt hast du einen guten Vorsatz, du willst ihn umsetzen und bist deprimiert. Das nächste Mal, wenn du eine Predigt über dasselbe Thema hörst, denkst du, habe ich alles probiert, das funktioniert ja sowieso nicht, ich mache das nicht. Und das ist genau, was hiermit gemeint ist. Du fängst an, du willst es umsetzen, du bist begeistert daran. Aber wenn du es umsetzt, du bist nicht darauf gefasst, dass auch Widerstand kommt. Du denkst dir, weil ich doch Kind Gottes bin, jetzt muss das doch alles glatt gehen. Gott will doch segnen. Ich bin jetzt schon einer von denjenigen, die mal was weitergeben. Also jetzt muss Gott doch eingreifen und mich schützen. Was weiß ich, in dem Moment, wo mich der Nachbar oder der Arbeitskollege beschimpfen will oder vielleicht nur gleichgültig tut, bleibt ihm das Wort im Hals stecken. Gott greift ein. Also ich sage, ja, du musst die Bibel lesen. Jetzt will er gerade was Böses über die Bibel sagen. Er kann nicht mehr. Wow, das wäre doch ein Erlebnis. Und plötzlich können wir da stehen. Ja, siehst du, an diesen Gott da glaube ich. Dieser Gott, der da eingreift. Und wir merken, im Alltag ist das nicht so. Manchmal können sich sogar die, die nicht gläubig sind, besser ausdrücken als wir. Manchmal wissen wir gar keine guten Gründe mehr. Und dann geben wir auf. Und genau das sollst du nicht tun. Als derjenige, der weitergibt. Oder wenn du derjenige bist, der zuhört, dann sei darauf gefasst, es wird Widerstand geben. Du hörst das Wort Gottes, du willst es umsetzen. Denk daran, Christsein ist nicht nur eine kurzfristige Emotion, eine kurzfristige Begeisterung. Christsein ist eher nicht der Sprinter, sondern der Dauerläufer, der Marathonläufer. Teil deine Kraft ein und denk darum, es wird Widerstand kommen. Beim Marathonläufer, irgendwann tun dir die Beine weh, irgendwann hast du Durst, irgendwann denkst du, ich will jetzt nur aufhören. Und genau das wird kommen. Christsein ist nicht eine Sache für kurzfristige Emotionen. Die können geschürt werden durch irgendetwas. Sondern Christsein, du musst bei Dauer dabei bleiben. Nur dann kann das Wort Gottes zur Frucht kommen. Das Wort Gottes ist eben nicht so, dass zack, in einer Minute ist die Frucht da, sondern langfristig. Und wenn du nicht den Atem hast, langfristig dabei zu bleiben, wirst du nicht zu der Frucht kommen. Das können wir natürlich wieder sagen, oh, wie schwer, wie schaffe ich das? Auch hier ist wieder das Vertrauen auf Gott natürlich gefragt. Wenn du es alleine probierst, wirst du es nicht. Du wirst enttäuscht sein. Sondern hier ist es, du musst ganz unmittelbar dich an Gott festhalten. Gott nicht loslassen, Jesus nicht loslassen. Dann bist du jetzt innerlich frustriert und dann sagst du dir vielleicht, Herr Jesus, ich habe das getan, was du von mir willst. Danke, dass ich es gemacht habe. Danke, du wirst es gebrauchen. Und dann ärgerst du dich nicht mehr darüber, dass der andere irgendwas Böses sagt, sondern du gibst es weiter, du freust dich darüber. Du merkst, es kommt Anfechtung, vielleicht sogar Anfechtung, in der du gefallen bist, reingefallen bist. Was weiß ich, vielleicht hast du das Problem der üblen Nachrede. Da bist du wieder mit jemandem zusammen und dann ist es so richtig schön, über den anderen abzulästern. Und plötzlich kommt dir der Gedanke, oh, das ist ja falsch, das ist ja Sünde. Ja, und dann gib jetzt nicht zu schnell auf, das ist dann die Anfechtung. Jetzt musst du innerlich sagen, Herr Jesus, hilf du mir, ich will da nicht mehr weiterlästern. Und manchmal wirst du es schaffen, manchmal wirst du es nicht schaffen. Und wenn du es nicht schaffst, dann gib nicht auf. Das ist diese Anfechtung, halt an dem fest, was das Wort Gottes dir gesagt hat. Denn wenn du Frucht haben willst, dann muss auf Dauer sein. Das geht nicht bei einem Mal. Und wenn du einmal gefallen bist, dann ist vorbei. Stellt euch mal vor, derjenige, der von der Olympiade trainiert, eben bei so einem Marathonlauf. Ich hatte noch nie gelaufen. Und dann alles Schuhe perfekt, Kleidung perfekt, der Energy Drink dabei. Und dann läuft er los. Und nach 5 Kilometern, ich kann nicht mehr. Und wenn er dann aufhören würde, würde der je auf dem Treppchen bei Olympia stehen? Nee. Das heißt, wenn du da stehen willst, dann musst du eben auch gegen deinen inneren Schweinehund, gegen die schmerzenden Beine wieder trainieren und wieder zu sagen, ich gehe los. Und genauso ist das hier. Wenn du gleich aufgibst, weil es nicht sofort klappt, dann wirst du so sein wie der Boden, da bist du begeistert und du bist dabei und es wird nie eine Frucht kommen. Du wirst frustriert sein, weil du zu schnell aufgibst, wenn der Widerstand kommt. Ich kann dir garantieren, für alles, was du in deinem geistlichen Leben umsetzen wirst, es wird Widerstand geben. Es wird mühsam werden. Aber ohne das, sagt Jesus, geht's eben nicht. Stell dich drauf ein. Wer verspricht, sobald du gläubig wirst oder sobald du Jesus nachfolgst, alles wird glatt gehen? Da müssen wir hier sagen, sei Lügner. Das stimmt nicht. Es wird Schwierigkeiten geben. Und jetzt ist wichtig, gib dann nicht auf, wenn die Schwierigkeiten kommen, sondern halt dich fest daran. Dann kann Samen aufwachsen. Und dann haben wir den nächsten, das ist ja hier auch wieder so eine spezielle Sache, unter die Dornen fällt das. Also die wachsen jetzt auf, da kommen Sorgen, Reichtum und Vergnügungen. Erstmal habe ich mir gedacht, hey, warum zählt Jesus das so in einer Linie auf? Das sind doch vollkommen unterschiedliche Sachen. Der sich Sorgen macht, das ist doch eine ganz mühsame Sache. Der Vergnügungen hat, das ist doch eine schöne Sache. Wieso auf einer Ebene? Das ist doch was ganz anderes. Oder wenn ihr irgendwo Party macht, habt ihr viele Sorgen? Also gut, vielleicht seid ihr nicht mehr so dem Alter, nicht, wenn viele Party machen und so, aber meistens sagt man doch, nein, dann ist doch gerade, geht das Leben ab, nicht? Da ist doch toll, da freuen wir uns. Und mit entsprechend Alkohol kann man doch richtig lachen, auch wenn das Lachen wieder vergeht, sobald der Alkohol verschwindet. Aber immerhin, es scheint einem erstmal gut zu gehen. Ich glaube, Jesus will hier gar keine großen ethischen Predigten halten, was gut und was schlecht ist, sondern er geht hier nur ein auf die Funktion, auf das, was das bewirkt in unserem Verhältnis zu Gott. Und da sagt er, all diese drei verschiedenen Sachen können in unserem Leben dasselbe bewirken. Und zwar was? Ersticken steht hier. Das heißt, da wird etwas so groß in unserem Leben, dass das andere an Bedeutung verliert. Das ist damit gemeint. Also diese drei Dinge können mit dazu beitragen, dass wir uns so stark darauf konzentrieren, dass das, was Gott in unserem Leben bewirken will, keinen Raum mehr hat. Das ist das mit dem Ersticken hier gemeint. Und jetzt gehen wir das mal durch, dann kommen zuerst die Sorgen. Können Sorgen unsere Beschäftigung mit Gott so ersticken, dass es nicht zur Frucht kommt? Und da kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen, ja, es kann es. Wir haben manche Sorgen um unsere Kinder gehabt und dann konnte ich in der Nacht nicht schlafen. Dann denke ich mir, hey, was machen die für einen Quatsch? Und wieso hören die nicht auf das, was ich ihnen sage? Und dann kann das dazu führen, dass ich mich nur um die Sorgen drehe und gar nicht mehr an Gott denke. Und dann ist das erstickt, was Gott in meinem Leben bewirken will. Oder vielleicht wisst ihr es mit gesundheitlichen Sorgen. Ich hatte vor einigen Jahren Krebs. Bin von einem Tag auf den anderen ins Krankenhaus gekommen und ich erinnere mich bis heute noch daran. Und ein paar Tage später war Harry da und hat mich besucht und ermutigt. Aber das war solch eine Phase, wo ich dann erst einmal nicht an Gott gedacht habe. Ich meine, ich habe Gott nicht abgesagt, das nicht, aber alles drehte sich nur, was ist mit dem Krebs, wie geht es da weiter? Werde ich da lebend noch herauskommen? Und genau das ist das, was hier beschrieben wird. Sorge, die ist ja nicht illusionär, die Probleme sind ja real. Probleme mit den Kindern, mit der Gesundheit, mit dem Arbeitsplatz, mit sonst irgendetwas, die sind ja real. Aber das Problem besteht, wenn diese Sorge so groß wird, dass sie unsere Beziehung zu Gott zu ersticken droht, dass wir nur noch auf das Problem schauen und dabei Gott vergessen, dann wird das, was Gott ins unser Leben hineingeben wird, nicht zur Frucht kommen. Sondern wir werden dadurch erstickt, wir werden frustriert, wir werden freudlose Christen, wir werden da nicht mehr vorankommen in unserem Leben. Und das ist das, was damit gemeint ist. Und genau so, genau dieselbe Funktion hat auch der Reichtum. Da habe ich doch vor kurzem eine Untersuchung gelesen aus den USA natürlich. Das sind ja alle interessanten Untersuchungen. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt. Also ich würde jetzt nicht mein Leben darauf verwetten, aber zumindest was da drin stand ist, die Menschen sind am glücklichsten bei einem Durchschnittseinkommen, ich meine es war so bei 40.000 oder 50.000 Dollar. Im Jahr, nicht? Also nicht im Monat. Im Jahr. Und zwar, man hat dann festgestellt, dass diejenigen, die wesentlich mehr haben, im Durchschnitt unglücklicher sind. Das ist ja die Reichtum. Warum? Ja, weil man sich immer mehr Sorgen macht darüber, was mache ich denn jetzt mit meinem Geld? Also ich meine, ja gut, ihr würdet sagen, ich habe kein Problem, die auszugeben, aber das Problem ist jetzt vielleicht, dass ihr dann, was weiß ich, ihr habt das in Aktien angelegt oder in Häuser, Immobilien und plötzlich die Immobilien fallen und die Aktienkurse fallen und die Wirtschaft fällt und weil dann ist häufig die Angst, ich könnte das verlieren. Manche dieser Leute werden einsam, weil sie Angst haben, normale Beziehungen mit anderen Menschen aufzubauen, weil sie immer argwöhnisch sind, der will ja nur was von mir. Weil die alle wissen, dass ich so reich bin und so wohlhabend bin und so. Das heißt, man kann nicht mehr so frei sein. Man hat die Angst, das Geld irgendwo weg durch andere Menschen oder durch wirtschaftliche Entwicklungen. Und scheinbar nach dieser Untersuchung, also eine Untersuchung nicht von Christen, sondern von säkularen Menschen, ab einer bestimmten Menge von Geld und von Einkommen sind die Menschen nicht mehr glücklicher, sondern wenn sie nicht richtig damit umgehen, werden sie sogar unglücklicher. Natürlich unter einer gewissen Linie auch. Also wenn du zu wenig hast, hast du auch die selben Probleme. Aber das heißt, auch der Reichtum kann dazu führen, der ist ja nicht schlecht an sich, der Reichtum, gar nicht. Aber er kann dazu führen, dass er so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, dass die Konzentration auf das Wort Gottes nicht mehr da ist. Und genau dasselbe ist mit den Vergnügungen. Wenn du jeden Tag nur halt überlegst, wie kann ich noch nach der Arbeitszeit etwas Party machen, wie kann ich noch meine Freizeit gut gestalten, wo kann ich noch ein Konzert besuchen, ins Kino gehen, ins Theater oder sonst irgendetwas, dann kann das so viel Aufmerksamkeit in deinem Leben bekommen, dass für das Wort Gottes nichts mehr bleibt. Und gerade in einer Großstadt wie in Zürich, du kannst jeden Abend deine Zeit verbringen mit interessanten, wertvollen, guten Sachen. Ich rede gar nicht mal als Böse, sondern gute Sache. Aber es kann dazu führen, dass das einen so großen Raum einnimmt, dass das Wort Gottes darunter erstickt wird. Und insofern sind Sorgen, Reichtum und Vergnügungen haben dieselbe Auswirkung für unseren Umgang mit Gott. Sie können es eben ersticken, was da steht. Es sind dann so viele Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, dass für das Wort Gottes dann kaum noch Platz bleibt. Das ist am Rand noch. Vielleicht noch eine Stunde im Gottesdienst, am Sonntagmorgen. Aber das ist eben zu wenig, wenn es wachsen soll. Naja, und dann kommt das Ende, und das ist ja schön, dass das hier auch steht, es gibt nicht nur diese Böden, sondern es gibt auch den Boden, wo es aufwächst und die Anfechtung kommt und wir bestehen dabei und da versucht der Teufel es wegzunehmen, uns abzulenken. Das sind die Sachen, die uns ersticken wollen, Sorgen, Reichtum und Vergnügungen, und es bewirkt das nicht, weil wir sagen, nein, Vergnügung ist gut, aber hier ist auch meine Grenze. Reichtum ist gut, aber ich will mich dadurch nicht gefangen nehmen lassen. Sorgen sind manchmal notwendig, aber ich will mich davon nicht gefangen nehmen lassen. Und dann kann das Wort Gottes in uns Fuß fassen, und zwar egal, was jetzt für Wort Gottes, egal, was wir hören dabei. Meinetwegen, freue dich und abermals sage ich, freue dich. Sowas zum Beispiel. Oder wenn da steht, die Frucht des Geistes ist Friede, Freude, Geduld, ja, dann such dir irgendeines von den Dingen aus. Dann Gott will Geduld in deinem Leben wirken. Und wie wirkt Geduld? Indem du eben auf diese Sachen achtest, dass du der gute Boten bist, dass du das nicht wegnehmen lässt von Anfechtung, von Aufgeben, ach, das klappt ja sowieso nicht, von vielen Sorgen, sondern dass du daran festhältst, was Gott dir in deinem Leben, in deinem Herz, in deinem Verstand, in deiner Erinnerung gesagt und gegeben hat. Nun, und damit mache ich Schluss. Kurzer Rückblick nur noch für euch, für das, was ihr mitnehmen könnt. Denkt daran, du bist Sämann. Hier und heute, morgen, übermorgen, nächste Woche. Und wenn du Gott darum bittest, garantiert, Gott wird dir Möglichkeiten schenken, wo du etwas von dem, was du mit Gott erlebt und gehört hast, weitergeben kannst. Du hast eine volle Tasche mit Samen von Gott bekommen. Daran mangelt es nicht. Und jetzt gib das weiter, streu das aus, damit der Samen darin nicht vermodert. Und da wirst du nächste Woche Möglichkeiten haben. Dann hab den Mut und nutz sie. Denk nicht an den Erfolg. Dafür bist du nicht zuständig. Egal, ob die Leute begeistert sind oder nicht, was du sagst, das ist jetzt erstmal egal. Sag es einfach. Sag es so gut wie möglich, natürlich, klar, das kannst du tun. Aber du kannst es so gut wie möglich sagen und trotzdem wollen die Leute nicht. Denk daran, du bist Sämann, streu aus, aber lad dir nicht die Last auf, dass du fürs Ergebnis verantwortlich bist. Das ist zum Glück Gottes Sache. Zweitens, du liest ein Wort Gottes, sei jemand, der dafür im Herzen offen ist, der wirklich von Gott etwas erwartet. Denn hier steht ja, die, die das Wort Gottes lesen und die da nur darüber diskutieren wollen, diejenigen werden es nicht verstehen. Wenn du es nur machst, um da irgendwelche Streitthemen zu finden und dich noch mit Leuten auseinanderzusetzen, dann wird das Wort Gottes nicht bewirken, was es eigentlich bewirken will. Dann steht das hier, das ist wie die, die die Gleichnisse lesen, für die ist immer ein Geheimnis. Wenn es bei dir Kraft Gottes sein soll, dann musst du innerlich bereit sein zu sagen, Herr Jesus, sprich, damit ich dich erfahre, damit du mein Leben veränderst. Das war der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, sei ein guter Boden. Wenn du das Wort Gottes hörst, pass auf, dass es nicht einfach durch die Geschäfte des Alltags weggenommen wird, irgendwelche Sachen, die da geplant werden müssen und gemacht werden müssen. Sehe dafür, dass es nicht auf diesen dünnen Boden fällt, da wo Anfechtung kommt. Rechne mit Anfechtung und Widerstand. Dann bist du nicht so schnell dabei, schnell aufzugeben. Und lass es nicht erstickt werden von Sorgen, die real sein können, von Reichtum oder von Vergnügung, sondern sei ein guter Boden. Sei ein guter Sämann. Sei offen für das, was Gott dir in deinem Herzen sagen will. Diskutiere nicht nur darüber und sei ein guter Boden. Dann kommt das, was Gott in deinem Leben erreichen will, zum Ziel. Das ist das, was Gott verspricht. Und darauf vertraue ich. Amen.